Ich möchte alle, die zu diesem Gottesdienst gekommen sind und die uns über die Endgeräte zugeschaltet und besonders unsere Gäste ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen. Wir freuen uns auf diese Gemeinschaft. Im Epheserbrief, 3. Kapitel, Vers 21, steht geschrieben, dass Gott sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus. Und im Judah, Vers 20, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Auch dieser Gottesdienst heute soll dazu dienen, einmal zur Verherrlichung Gottes, dass sein Name soll erhoben, gepriesen, verherrlicht werden und auch zur Erbauung, zur Stärkung im Glauben. Nun, bevor wir um den Segen bitten, noch etwas zum Organisatorischen. Wir haben hier im Bethaus auch eine behindertengerechte Toilette. Wer es benutzen möchte, bitte wendet euch an die Ordner. Dann eine Bitte, dass wer ein Handy mitgenommen hat im Gottesdienst, es ausschaltet bitte und nicht verwendet. Und dass wir uns einstellen, dass Gottesdienst auch etwas länger sein kann als gewöhnlich. Und wir werden nach dem Gebet auch unseren Gästen dann übergeben, den Gottesdienst. Sie werden auch das Programm durchführen. Und jetzt wollen wir noch um den Segen bitten für diese Stunde.
Liebe Geschwister, ja, wir möchten uns heute in den nächsten Minuten eine Eigenschaft Gottes anschauen, die uns zur Anbetung leiten soll. Vor einigen Wochen bin ich in meiner stillen Zeit auf den Epheserbrief gestoßen. Und wenn wir dort in dem ersten Kapitel lesen, so finden wir einen Abschnitt, in dem ersten Abschnitt nach den einleitenden Worten, in denen Paulus viele Eigenschaften oder viele Segnungen aufreiht, die wir als Gläubige in Christus haben. Um vielleicht eine Eigenschaft herauszugreifen, die finden wir im Vers 7. Dort heißt es, dass wir in ihm die Erlösung durch sein Blut haben zur Vergebung der Sünden. Und beim Nachdenken über dieses Thema bin ich auf den Hebräerbrief gestoßen oder wurden meine Gedanken auf den Hebräerbrief gelenkt. Da möchten wir uns einen kurzen Abschnitt anschauen aus dem 4. Kapitel. Hebräer Kapitel 4. Wir lesen die Verse 14 bis 16. Hebräer Kapitel 4, Abvers 14 bis 16. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten am Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Wenn wir in das Kapitel 3 zu Beginn schauen, so finden wir, dass dort ein Vergleich gemacht wird. Wir lesen kurz die Verse 1 bis 2 aus dem Kapitel 3. Daher, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an den himmlischen an der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses, Jesus Christus, welcher dem treu ist, der ihn eingesetzt hat, wie es auch Mose war in seinem ganzen Haus. Wenn es hier in dem Vers 2 um das Haus geht, so wird uns deutlich, auch vielleicht, wenn wir den Zusammenhang lesen, dass hier das Volk Israel gemeint ist. Er war treu in seinem Dienst. Und genauso wird hier auch die Parallele gezogen, dass Jesus Christus auch treu war. Wir wollen uns zuerst anschauen, für wen gilt dieser Abschnitt? Wer ist gemeint, wenn es hier heißt, dass wir einen hohen Priester haben? Ja, wenn wir den Vers nochmal aus dem Epheserbrief heranziehen, so wo es dann heißt, dass wir die Erlösung durch sein Blut haben, so können wir sagen, hier sind diejenigen gemeint, die erkauft wurden durch den Opfertod am Kreuz, also durch Jesu Blut. Hier finden wir auch die Aufforderung, an einem Bekenntnis festzuhalten. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum ist es notwendig, genau an dieser Stelle zu ermutigen? Der Hebräerbrief wurde damals geschrieben, als die Christen Verfolgung durchgemacht haben. Und es wird dem einen oder anderen so gegangen sein, dass er gedacht hat, lohnt sich das noch, an diesem Bekenntnis festzuhalten, an dem Bekenntnis, dass Jesus Christus ja für mich gestorben ist? Oder macht das alles keinen Sinn? Und dieser Vers soll uns einfach ermutigen, dass wir an Jesus Christus festhalten, egal ob es uns gut geht oder auch wenn die Zeiten schwerer werden. Wir finden hier einen ganz besonderen Hinweis darauf in den Worten, wenn es heißt, Jesus, der Sohn Gottes, so finden wir hier einmal den Hinweis, dass Jesus, als er auf dieser Erde war, ganz Mensch war, aber zugleich auch Gottes Sohn war. Und in dem Satzteil, wenn es hier heißt, der die Himmel durchschritten hat, finden wir den Hinweis, dass er nach seinem Erdenleben zum Vater gegangen ist und jetzt uns vor dem Vater vertritt. Wir finden in den Versen 15 und 16 dann eine ganz konkrete Anweisung, wie wir in unserem Alltagsleben vorgehen können. Zunächst wird uns hier eine Ermutigung gegeben im Vers 15, in dem es heißt, dass wir keinen Hohepriester haben, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht wurde, wie wir, nur ohne Sünde. Wir könnten, wenn wir so einfach uns Gedanken darüber machen, könnten wir vielleicht denken, naja, Jesus hat kein Verständnis dafür, dass es uns manchmal schwerfällt, gegen die Sünde anzukämpfen oder dass es uns ja nicht einfach fällt, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Aber hier wird uns gesagt, er ist in allem versucht worden, wie wir. Also kann er genau mitfühlen, was du und ich gerade durchmachen, egal ob es jetzt eine schwere Krankheit ist, die uns betroffen hat, oder ob es eine Versuchung ist. Er weiß, wie es uns geht, und weil er als Sohn Gottes einfach diese Eigenschaft der Sündlosigkeit hat, dann daraus können wir einfach den Mut schöpfen, dass er helfen kann. In dem Vers 16 werden wir dann nochmal ermutigt mit den Worten, dass wir ja einfach freimütig zu unserem Herrn kommen können und ja, wir können einfach ihm sagen, was uns bewegt, und ja, er wird uns dann helfen. Ja, wir können Gott einfach in diesen nächsten Minuten einfach anbeten dafür, dass er uns die Kraft geben möchte, an dem Bekenntnis der Hoffnung, wie es an einer anderen Stelle heißt, festzuhalten. Wir können ihn dafür anbeten, dass er unsere Schwachheit und Unvollkommenheit kennt. Und wir dürfen ihn auch dafür anbeten und ihm dafür danken, dass er unsere Anliegen ernst nimmt und sie nach seinem Willen erhören will. Amen. Amen. Lasst uns beten.
Liebe Geschwister, wir sind froh, dass wir heute diese Gemeinschaft untereinander teilen dürfen und dass wir diese Möglichkeiten haben. Es ist noch gar nicht so lange her, da hatten wir Zeiten, wo so etwas gar nicht möglich war. Und heute dürfen wir wieder miteinander hier sein und die Gemeinschaft miteinander teilen. Es ist meistens so, dass wenn man Menschen auf die Arbeit unter Menschen mit Behinderungen anspricht, dass man das nicht so richtig einordnen kann, was es ist. Und deswegen möchte ich ganz kurz zu Anfang diese Arbeit vorstellen. Wir sind eine Gruppe von Menschen mit Behinderungen. Hier seht ihr jetzt so ungefähr ein Viertel bis hin zur Hälfte vielleicht. Na, Hälfte ist zu wenig. Dafür sind wir hier zu wenig. Die zusammenkommen als Menschen, die körperliche Behinderung haben, um Gemeinschaft zu haben, um sich auszutauschen in den Herausforderungen, vor denen wir als Menschen mit Behinderungen immer wieder stehen. Und es ist schön, auch andere Menschen zu sehen und darüber zu sprechen, wie der Herr hilft und sich vielleicht auch den einen oder anderen Rat zu geben. Aber eigentlich geht es nicht darum, dass wir jetzt heute als Menschen mit Behinderungen, als besondere Menschen dastehen wollen, sondern wir sind Kinder Gottes. Wir sind durch diesen Hohepriester, von dem wir heute schon gehört haben, sind wir zusammengefügt als ein Leib. Ich muss da gerade an einen Vers denken aus 1. Korinther Kapitel 12, Vers 13. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie. Wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Und ich glaube, wir würden dem Wort nicht widersprechen, wenn wir hier diese Liste von verschiedenen Menschen, die sich scheinbar widersprechen, ergänzen würden und sagen würden, da sind nicht Behinderte und Nichtbehinderte, sie sind in einem Leib. Und deswegen wollen wir heute mit euch ein wenig etwas darüber teilen, was Gott in unserem Leben wirkt, damit wir so diese Gemeinschaft miteinander pflegen dürfen. Wenn wir zusammenkommen zu Treffen, die meistens so viermal im Jahr stattfinden, zweimal bei uns weiter im Norden und dann zweimal im Raum Neuwied, sage ich mal so grob, dann kommen wir zusammen, um uns gegenseitig zu stärken. Wir haben zweimal im Jahr eine Freizeit, so von 3 bis 4 Tagen, je nachdem, wo wir dann auch wieder die Gemeinschaft untereinander pflegen. Und ein Teil dieser Arbeit ist eben auch, dass wir so wie heute zu euch in Gemeinden fahren dürfen und darüber gemeinsam nachdenken dürfen, was Gott in unserem Leben wirkt. Durch diese Arbeit sind auch zwei kleine Schriften entstanden. Es ist einmal hier ein Traktat, das wir speziell für Menschen mit Behinderungen geschrieben haben. Bin ich wirklich wertlos, wie ihr Leben einen bleibenden Wert bekommt? Es geht darum, dass Menschen mit Behinderungen sich vielleicht wertlos fühlen, aber Gott diesem Leben einen ewigen Wert geben möchte. Aber im Prinzip geht es da einfach darum, kurz und bündig das Evangelium zusammenzufassen. Dann haben wir auch noch eine zweite kleine Schrift hier dabei. Hat Bruder Nico geschrieben, gesunde Beziehungen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. Da geht es mehr um das praktische Zusammenleben als Kinder Gottes. Einige praktische Hinweise, die eine Hilfe sein sollen und auch sind, wie man als gesunde Beziehungen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung gestalten kann. Beide Schriften haben wir auf Deutsch, aber auch auf Russisch dabei. Wir werden dann fortfahren mit einem Beitrag von Julia Peters und danach hat Bruder Viktor Janssen noch ein Zeugnis.
Ja, für uns als Menschen mit Behinderung geht ja genau das Gleiche wie für euch. Also was in der Bibel steht, das befolgen wir, das glauben wir und das nehmen wir auch so an. Und es gibt ja manchmal Situationen bei uns im Leben, wo Gott uns erzieht und wo es scheint, dass wir alleine sind und dass wir jetzt nicht weiterkommen. Und so habe ich auch am Freitag eine Andacht darüber gelesen, die mich sehr angesprochen hat und die ich hier erzählen wollte. Und zwar war das so, ein Junge, ein Sohn von einem Vater, wollte die ganze Zeit alles alleine schaffen. Papa, ich schaff das schon, du sollst mir nicht helfen. Ich schaff das schon, du sollst mir nicht helfen. Und der Vater fragte sich die ganze Zeit, was soll ich machen, damit mein Sohn das versteht, dass er das nicht alleine schafft. Und dann hat er lange überlegt und ist zu dem Entschluss gekommen, okay, die einzige Möglichkeit ist, wie mein Sohn das lernt, dass ich weggehe und irgendwann kommt er dann zu mir und sagt, Papa, ich schaff's nicht. Und so war es dann auch. Der Sohn ist zu ihm gekommen, hat die Hilfe von seinem Vater bekommen und ja, er durfte dann das erledigen, was er erledigen musste. Und manchmal scheint es uns vielleicht so, als ob Gott uns alleine lässt, als ob es jetzt, ja, warum passiert das oder so? Aber wir dürfen uns gewiss sein, egal was uns auch zustößt, was auch immer, Gottes Absichten mit uns sind Liebe und wenn er sowas zulässt, dann tut er das aus Liebe, weil er uns liebt und weil er uns ihm ähnlicher machen will. Und dazu möchte ich jetzt noch ein Gedicht erzählen. Es sind jedem schon mal Dinge geschehen, die wir nicht konnten verstehen. Wir denken, Gott lässt mich allein und das soll jetzt Liebe sein. Warum gibt er nicht, was ich gebeten? Bin doch treu dafür eingetreten, hab geglaubt, gebetet, gefleht und scheinbar kommt Gott zu spät. Warum muss ich manches geben auf, was ich behalten will im Glaubenslauf? Warum ist es, manchmal denke ich bei mir, es ist so schwer auf Erden hier. Warum werde ich nicht wertgeachtet und der Gottlose als Held betrachtet? Warum ist es nur so schwer? Ach mein Gott, ich kann nicht mehr. Liebend schaut der Vater mich dann an und sagt, mein Kind, aus Lieb hab ich es getan. Ich wollte, dass du mir ähnlicher wirst und nicht auf schiefen Wegen irrst. Nur wenn Ähnlichkeit mit mir ist ein Bestreben, wirst du bei mir ewig leben. Dafür vergoss ich doch mein Blut und machte deine Sünden gut. Mein Kind, so halt jetzt einmal still und sag, ja, Vater, ich will gern annehmen, was du mir gibst. Denn ich weiß, dass du mich liebst. Amen.
Ja, liebe Geschwister, wie wir schon gehört haben, dass Freie und die Sklaven, Arme und die Reichen, wir sind alle unter einem Geist ja getauft worden und dass wir Kinder Gottes sind, so ist es auch hier. Ich sag mal, wir sehen Menschen mit Einschränkungen, unterschiedlichen Einschränkungen, aber auch Gesunde. Und ein Beispiel zeigt uns deutlich, dass ein Blinder braucht einen Führer, der ihm dabei hilft. Und somit besteht auch die Gruppe nicht nur aus Menschen mit Behinderung, sondern auch Gesunde, die einander unterstützen dürfen. Somit ist auch dieses Zeugnis als ein Mitarbeiterzeugnis gedacht. Und Mitarbeiter werden überall und immer gesucht. Wenn wir heute in den Wirtschaftsbereich reinschauen, gerade besonders in handwerkliche Betriebe, so wird das überall Mitarbeiter gesucht. So auch bei uns in der Firma machen große Werbung. Sie versuchen anzulocken mit 4-Tage-Woche, mit mehr Geld, um Leute anzuwerben, weil es ein Mangel geworden ist. Aber ist es nicht auch im Weinberge des Herrn, dass Mangel an Mitarbeiter ist? Und ich denke, auch hier besonders müssen wir uns Gedanken machen, aber auch bewusst sein, wem wir dienen und wofür wir es tun. Und mir sind besonders auch gerade in diesem Bereich sehr wichtige Verse, die mir immer wieder dabei unterstützen und auch helfen, wenn wir diesen Dienst tun. Zum Beispiel der erste Vers, Römer 12, Vers 11. Seid nicht träge im Fleiß, seid brennend im Geist, dienet dem Herrn. Und der andere Kolosserbrief, dritte Kapitel, Vers 23. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Also wir sehen immer wieder, dass ein Dienst für den Herrn kann nicht irgendwie getan werden. Es soll brennend mit Fleiß, mit der Hingabe zu tun. Denn nur dann kann es auch Segen bringen. Nun, zu meinem Dienst in der Gruppe, vielleicht in Kürze, wie ich dazu kam. Ich hatte ein dreijähriges Predigerseminar, ging zu Ende und ich hatte Kapazität vom Dienen und ich wollte dem Herrn mehr dienen. So haben wir auch mit meiner Frau gebeten dafür, weil unsere auch einzigste Tochter, die geheiratet hat, und ich wollte etwas mehr für den Herrn tun. Wir beteten dafür. Und ich hörte schon früher von der Gruppe Menschen mit Behinderungen. Und die ist mir irgendwo auch immer wieder so im Hintergrund, im Gedanken, mal anzuschauen, mal zu sehen, diese Gruppe. Dann hörte ich, dass bei uns in der Gemeinde die Gruppe wurde eingeladen. Und ich machte mir Gedanken, das war gerade Anfang 2020, wo auch in der Gebetswoche waren zwei Punkte, die genau in die Richtung gingen. Beten für Menschen mit Behinderungen, für die Mitarbeiter, beten für die, die Not leiden. Und das waren diese Punkte, die mich immer wieder bewegt haben. Und eines Tages habe ich mich entschlossen, anzurufen. Bruder Nico, der die Gruppe leitet, das ist hier unser lieber Bruder Nico. Und ich rufte ihn an und fragte, ob ihr Mitarbeiter braucht. Und seine Aussage war, wir brauchen immer Mitarbeiter. Und das war mir sofort dieses Zeichen, ja, da würde ich gerne mitarbeiten, da, wo ich gebraucht werden kann. Auch mit meinen Schwachheiten. Vielleicht noch kurz auch dazu, warum auch mir gerade diese Gruppe so wertvoll war. Am 25.06.97 bekamen wir unsere Tochter als Geschenk von unserem Herrn. Aber es war anders, als wir vielleicht gewöhnlich. Kinder bekommen die gesund und wir uns freuen darüber. Sie war klinisch tot und sie wurde schnell durch Operation rausgeholt, künstlich beatmet. Nach 5 Tagen hatte sie selbst geatmet. Und so merkten wir nach und nach mit der Zeit, dass es dann immer schlimmer war. Sie war also mehrfach schwerst behindert. Der Herr hat uns sie geschenkt und es war am Anfang natürlich ist auch sehr schwer, das von Gott alles anzunehmen. Das anzunehmen und das, dieses Kreuz zu tragen. Aber wie dankbar sind wir, dass wir den Heiland haben, dass wir nicht alleine waren und dass der Herr uns auch diese 14 Jahre lang getragen hat, geholfen hat. Und ich muss nachhinein sagen, allein hätten wir es nie geschafft. Es war Gottes Gnade, dass er uns beigestanden hat. Es waren viele Operationen. Sie konnte selber nicht essen, nicht sitzen, nicht gehen, nicht krabbeln, auch nicht sprechen. Auch sie hatte den Schluckreflex behindert, sodass sie auch nicht schlucken konnte. Flüssigkeiten oder etwas Hartes. So hatte sie auch Magensonde gehabt. Und so gab es immer wieder viele Schwierigkeiten, viele Krankenhausbesuche. Und ja, die Not war da. Aber mit Gottes Hilfe, wie gesagt, hat der Herr uns Gnade geschenkt und auch geholfen. Und ja, im August 2011 hat der Herr sie heimgenommen. Auch das war schwer, dass der Herr uns diesen Segen geschenkt hat, 14 Jahre auf den Armen zu tragen. Und auch deswegen war es uns besonders wichtig, diese Gruppe und auch ein kleines Teil beizutragen. Und ich freue mich und bereue es niemals, dass ich hier eingestiegen habe und auch wirklich mich wohlfühle in dieser Gruppe und darf beitragen. Was sind dann die Aufgaben? Beteiligung am Programm, mit den Geschwistern sprechen, Besuche zu machen, Fahrdienst zu leisten, leiten zum Beispiel das Treffen oder Gottesdienste. Sind viele Besprechungen, Planungen. Und der Herr hilft dabei und der Herr segnet. Es ist wirklich für uns gesunde Menschen ein großes Vorrecht, in solch einer Gruppe teilzuhaben. Denn wir als gesunde Menschen können sehr viel lernen von unseren lieben Geschwistern, die in einigen ihrem Leben eingeschränkt sind. Wenn wir gedenken an die vergangene Zeit, wie schwer es war, wo wir in die Zeit der Pandemie eingeschränkt waren. Der Mensch ist nicht gewohnt, eingeschränkt zu sein. Und wir müssen vorstellen, die Menschen, die dieses Kreuz tragen, sie sind ihr Leben lang auf diese Erde eingeschränkt. Doch der Trost, dass wir den Herrn haben, dass wir einsmal davon erlöst sind und alle gleich sein werden, gesund und uns freuen im Himmel. Warum ich persönlich auch darf profitieren von diesem Einsatz, von diesem Dienst, dass ich von dem Herrn einen reichen Segen erfahren darf. Und darüber freue ich mich und bin dem Herrn sehr dankbar für diese Möglichkeit, auch diesen kleinen Dienst beizutragen. Wenn in der Wirtschaft, wie ich erwähnt hatte, versucht man anzulocken mit Entlohnung, mit der guten Entlohnung, mit vielen anderen Dingen, so wissen wir, dass wir diesen Dienst, den wir leisten, vom Herrn einstmal belohnt werden. Und das im Himmel, nicht hier auf dieser Erde. Und wir lesen Matthäus Evangelium 25, Vers 40. Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Da ich in der Gemeinde auch verantwortlich bin für die Inlandsmission, so darf ich die Arbeit auch etwas verteilen. Und mir war es auch so wichtig, als ich die Traktaten oder andere Schriftstücke weitergegeben habe, zum Bestempeln oder Aufkleber reinzumachen. So habe ich meinerseits auch ein Dankeschön ausgesagt. Aber dann sagten die Schwester, das habe ich nicht für dich getan. Das habe ich für den Herrn getan. Das ist wichtig mir geworden. Ja, meinerseits, ich war dankbar. Aber sie haben gesagt, das habe ich nicht für dich getan, für den Herrn. Und so schön ist es, dass wir das wirklich im Bewusstsein diesen Dienst für den Herrn tun. Und dort droben gibt es einen guten Lohn. Der Herr möge auch euch segnen, dass alles, was wir tun, dass wir es tun mit brennenden Herzen, mit Freuden für den Herrn. Amen.
Kinder, wie ist das hier im Gottesdienst? Ich bin ja sonst nicht da. Hört ihr da eine Kindergeschichte? Ja? Schön. Dann werden wir es heute auch so beibehalten. Wir hören dann jetzt gleich die Kindergeschichte von Christina Flöse und danach wird Elvira Lochmann noch einiges aus ihrem Leben erzählen. Bitte schön, Geschwister.
Die Geschichte, die ich erzählen möchte, die geht es um zwei Mädchen. Die sind in der 4. Klasse. Die zwei Mädchen, die sind auch Nachbarn, die sind halt sozusagen in der Schule und auch zu Hause sind die immer zusammen. Die hat man auch fast nie alleine gesehen. Die waren immer zu zweit und haben miteinander die Hausaufgaben gemacht, die haben miteinander gespielt. Und die eine, die heißt Liesel, die andere Irene. Die Irene kommt aus einem etwas reicheren aus einer reicheren Familie. Und aber die Liesel, die sind so ganz normal durchschnittliche Menschen. Auf jeden Fall haben die dann zusammen sehr viel gespielt und die Irene, die hat auch nie die Liesel hat auch nie gesehen, dass da irgendwie bei Irene irgendwas komisch war. Bis die Eltern von der Liesel eines Tages mal gesagt haben, sie hat das halt gehört, wie die Eltern im Nebenraum geredet haben und dass die Eltern gesagt haben, dass aber die Kinder von der Familie von der Irene, die sehen irgendwie nicht so hübsch aus und die werden das wahrscheinlich irgendwann mal schwer haben. Die Liesel, die hat sich dann überlegt, hässlich, wo können die denn hässlich sein? Irgendwie habe ich das noch nie gesehen. Also im Benehmen können die schon mal nicht hässlich sein, weil die Mutter hat gerade an diesem Tag gesagt, ja, die guck mal, die Irene, die ist in allem viel gewissenhafter, viel genauer. Die hat sie gerade heute noch zum Vorbild gestellt. Aber so hat die Irene das auch nicht weiter darüber nachgedacht. Aber dieses kleine Wort ist in ihrem Herzen halt hängen geblieben. Und so hat sie auch in den nächsten Tagen sich die Irene mal genauer angeschaut. Ja, tatsächlich, die hat einen ziemlich breiten Mund und auch die Nase ist spitz. Also, aber sie ist ja aus einem christlichen Elternhaus, also weiß sie, dass es eigentlich gar nichts zur Sache tut, wie man aussieht. Das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Und so haben die weiter miteinander ihr Leben geteilt, bis auf einmal auch in der Klasse die Mädchen anfingen, sich gegenseitig so anzuschauen und zu necken. Und so hat auch die Irene haben die auch angefangen, über die Irene ein bisschen zu spotten. Und dann hieß es so, ja, komm mir nicht zu nah, sonst spießt du mich mit deiner Nase auf. Und wenn du redest, dann berühren deine Lippen fast, deine Mundwinkel fast die Ohren. Und erstmal hat die Irene auch mitgelacht, die fand das lustig, das war halt so. Aber irgendwann merkte sie, dass es eigentlich ganz böse gemeint war, wie die Mädchen geredet haben. Und am Anfang waren das nur die Mädchen in der Klasse. Irgendwann fingen dann auch die Jungen aus der benachbarten Schule an, genau solche Reden zu halten und diese Mädchen zu verspotten. Am Anfang haben auch die Mädchen erstmal gekontert, aber nachher irgendwann haben die sich dann immer weiter distanziert von der Irene. Nur die Liesel, die war dann noch mit ihr befreundet. Aber auch sie merkte, dann wollte dann langsam nicht mehr wirklich was mit ihr zu tun haben. Die hat dann immer versucht, irgendwelche Ausreden zu finden. Ja, heute muss ich auf meine Schwester warten oder ich muss irgendeine Besorgung machen, deswegen kann ich nicht mit ihr zur Schule gehen oder von der Schule nach Hause gehen. Und so wurde die Irene auch immer trauriger und hat dann auch die anderen Mädchen sich angeschaut. Und so, ja, die Elisabeth, die ist ja so hübsch, die hat da so niedliche Grübchen in den Wangen und auch von Kleidung hat die sehr, sehr viel Ahnung, die kleidet sich sehr geschmackvoll. Und dann kam die auch nach Hause und sagte, Mama, vielleicht kaufst du mir auch so ein Kleid, wie die Elisabeth hat, dann ich möchte auch so ein hübsches Kleid haben. Und so hat sich auch die passenden Schuhe dazu gekauft und auch sie hat auch dann sie noch eine Schleife ins Haar getan, dass sie wenigstens so vom Äußerlichen sich ein bisschen hübscher machen konnte. Aber das hat nicht dazu beigetragen, dass sie hübscher geworden ist, sondern die hat dann ihre Bewegung sind noch komischer rübergekommen. Und der Spott ging weiter. Und daraufhin hat dann auch die Liesel sich auch immer mehr zurückgezogen von der Irene. Und die Irene wurde immer trauriger. Auch in der Schule war die eigentlich eine sehr gute Schülerin gewesen, aber sie konnte sich dann nicht mehr so auf den Unterricht konzentrieren, weil sie auch, weil sie sich nicht getraut hat, irgendwas zu sagen, weil sie haben ja sie dadurch verspottet. Ja, und Nach einer Zeit fingen die auch die Mädchen an, ein Lied zu dichten, haben ein Lied angefangen zu singen über die Irene Wiss, das war sein bekannter Schlager. Und die haben das einfach umgedichtet und haben dann gesungen, wie schön kann doch dieses Mädchen sein. Und erstmal sangen das nur die Mädchen, dann irgendwann haben die Jungs das auch gehört und fingen dann draußen auch immer an zu singen. Und dann die Liesel, die hat dann nicht mehr zu der Irene gehalten, sondern hat sich mitreißen lassen und auch angefangen mitzusingen. Und der Vater von der Liesel hat das einmal eines Tages dann mitbekommen, er stieg gerade aus der Straßenbahn, als sie das gerade gesungen haben, hat dann erschrocken gesehen, dass auch seine Tochter da mitgemacht hat. Und als sie dann eine ernste Unterredung gehabt hatten, hat die Liesel auch nicht mehr vergessen. Und auch der Vater hat dann auch gesagt, dass die Liesel die Irene von jetzt an immer begleiten soll, zur Schule und wieder zurück. Und so ging auch das Leben wieder weiter. Und nach einer Zeit war es dann so, eines Tages sagte die Liesel zu Irene, morgen kann ich dich nicht begleiten, weil ich muss noch zum Schuhmacher meine Turnschuhe abholen. Und so war es am nächsten Morgen so, dass die auch etwas später gekommen ist, die Liesel in die Schule, und hat dann auch gesehen, dass die Irene nicht da war, aber dadurch, dass sie auch die letzten Tage so blass gewesen ist, hat sie gedacht, die war wahrscheinlich krank, ist wahrscheinlich krank geworden. Aber im Laufe des Vormittags kam dann auch der Rektor in das Klassenzimmer und sagte, nach der Schule kommt ihr alle in mein Zimmer. Aber die haben sich dann überlegt, was haben wir denn jetzt angestellt, und das hätte ja auch könnten wir auch in der Pause regeln. Und jetzt, aber wir sollen ins Rektorzimmer, was ist denn passiert? Wir können uns gar nicht, also die konnten sich gar nicht denken, was sie angestellt haben sollten, dass der Rektor sie ins Zimmer rufen soll. Und aber nach der Schule kamen die dann ins Rektorzimmer, da waren auch die ganzen Lehrer versammelt und waren alle ganz traurig und ganz ernst, saßen die alle da. Und dann fragt der Rektor, Mädchen, wo ist die Liesel? Wo ist die Irene? Alle schauten die Liesel an und fragten so, ja, wo ist die Irene denn? Sagte Liesel, ja, ich weiß es nicht, ich war heute Morgen, musste ich noch zum Schuster, deswegen weiß ich gar nicht, wo die Irene. Ja, ich weiß aber, wo die ist. Die ist nämlich da am Friedhof in der Leichenhalle. Da waren die Mädchen erstmal sehr erschrocken. Warum war sie in der Leichenhalle? Ja, die Eltern haben am Morgen einen Brief gefunden, dass sie das nicht mehr aushalten kann, dass die Mädchen in der Klasse sie so hänseln. Und er hat sich auch noch entschuldigt dafür, dass sie was sie getan hat. Und sie möchte so nicht weiterleben. Und ich kann auch nichts dafür, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Und die Eltern haben noch versucht, irgendwie das Mädchen zu finden, aber Arbeiter haben sie dann in einer an der Isar unter einer Brücke gefunden, und so war das Mädchen auch gestorben. Ja, Kinder, jetzt geht ihr nach Hause und denkt mal darüber nach, was ihr getan habt, was ihr an eurer Mitschülerin getan habt, und wie Worte doch verletzen können. Und zur Beerdigung, da dürft ihr auch nicht kommen. Und jetzt sagt mal das sechste Gebot auf. Kinder, wisst ihr, was das sechste Gebot ist? Ja? Genau, du sollst nicht töten. Da sollten die zusammen aussagen, das sechste Gebot und auch die Auslegung dazu. Keinen Schaden noch Leid zufügen. So hat Martin Luther das ausgelegt. Und darüber sollten die Kinder jetzt nachdenken und nach Hause gehen. Und Jahre später durften auch diese Mädchen sich bekehren zu dem Herrn Jesus und auch Vergebung ihrer Schuld auch erlangen. Und haben auch dann regelmäßig, ist in München passiert, diese Geschichte, sind ja auch auf den Friedhof gegangen und haben regelmäßig Blumen auf das Grab gelegt und auch immer wieder um Vergebung gebeten, dass sie ihrer Mitschülerin das angetan haben.
Ja, liebe Freunde, liebe Geschwister und Kinder, ich will jetzt auch von unserer Familie erzählen und Gott die Ehre geben, auch wenn ich vielleicht vieles mit ich sagen werde, aber das ist alles zu Gottes Ehre. Er ist Wie früher beim Volk Israel, so ist er auch heute genauso mächtig, um Wunder zu tun. Ich bin als Kind direkt halt sehr schwer krank gewesen im Krankenhaus und dann war ich zu Hause. Meine Eltern hatten schon keine Hoffnung mehr gehabt und obwohl sie an Gott nicht geglaubt haben, haben die dann mich kindlich taufen lassen, also in der Hoffnung, dass ich halt in den Himmel komme. Und Gott hat damals schon angefangen, Wunder zu tun. Schwere Jahre hatte meine Mama mit mir und dann bin ich doch später als gesundes Kind aufgewachsen. Als wir nach Deutschland kamen, habe ich hier die Schule besucht, Ausbildung gemacht und zum ersten Mal wurde ich hier zum Gottesdienst eingeladen. Ich habe auch als Kind von Gott gehört, aber das war so ein kindliches Gebet, was meine Uroma uns in Deutsch beigebracht hat und Deutsch kannten wir nicht. Also wir haben abends mit meinen Schwestern halt Deutsch gebetet, aber ich verstand nicht, was wir gesagt haben. Lieber Heiland, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Und so war das eher so ein Ritual vor dem Einschlafen, aber auch dieses Gebet hat uns auch das ganze Leben weiter begleitet und später wurde ich dann durch Jugend eingeladen, das war für mich neu und irgendwann mal kam ich so raus nach so einer Jugendstunde und habe in den Himmel geschaut und habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt, so zeige mir, also ich möchte nicht den Menschen glauben, sondern ich möchte von dir lernen, wenn du da bist, dann gebrauche mich oder zeig mir, wie ich dir nachfolgen kann. Ja, und als ich mich bekehren durfte, das war so eine herrliche Freude. Ich habe allen erzählen wollen und mein Papa, der hat nur gesagt, ach, du bist noch zu jung, du verstehst es nicht. Wir haben uns mit meiner Mama an einem Tag zusammen bekehrt und auch später an einem Tag zusammen Taufe angenommen. Als ich dann meine Ausbildung gemacht hatte und geheiratet habe, hatten wir auch mit meinem Mann schöne Pläne gehabt. Gott hat uns zwei gesunde Söhne geschenkt und dann wollten wir in Urlaub fahren, also für eine Woche. Es waren 3 Wochen eingeplant, 1 Woche hatten wir mit unserer Jugend zusammen verbracht, weil das Heim halt zu groß war, wurden auch einige Familien mit eingeladen. So waren unsere 2 kleine Jungs, 10 Monate und 2 Jahre, fast die ganze Woche bei den Jugendlichen. Also ich habe die dann eigentlich nur zum Essen dann halt gesehen, sonst wurden die dann von denen getragen, versorgt. Und dann die 2. Woche sind wir dann zu unseren Freunden gefahren, die auch mit dabei waren, aber in Greifswald als Missionare eingesetzt, waren also auch eine Gemeinde gegründet. Ja, und diese 2. Woche wollten wir da verbringen, die 3. Woche halt nach Hause, was anderes machen. Ja, und in dieser 2. Woche, am 3. Tag, sind wir dann an die Ostsee gefahren, die wohnen in Greifswald. Am Ostsee sind wir spazieren gegangen und auf dem Rückweg, es hat angefangen zu regnen, weiß ich nur, also für mich war da halt erstmal beendet, als ich dann meine Augen aufgemacht habe und zu mir kam, habe geschaut, ich konnte erstmal nicht reden, ich habe versucht mit Händen zu zeigen, was mit uns los ist, wo ist Thomas, wo sind die Kinder, aber Schwestern, Pflegepersonal, Ärzte, die um mich herum standen, die haben dann so getan, als ob die mich nicht verstehen würden. In Wirklichkeit hatten die Angst, mir was zu sagen, ich war knappe 5 Wochen im Koma. Und in der Zeit war unser Söhnchen mit 2 Jahren schon beerdigt, also der hat es nicht geschafft. Mein Mann war im schweren Zustand. Unser 2. Sohn mit 10 Monaten, der war auch, hatte eine schwere Gehirnblutung mit Schädelfrakturen, war in der Kinderklinik. Ja, und ich war, ich musste alles neu lernen. Also ich habe eigentlich so viele Verletzungen an der Unfallstelle, waren unsere Freunde mit dabei, die haben dann alles mit angehört, was die Ärzte, Polizei, Seelsorge gesagt haben. Die haben gesagt, wenn jemand hier überleben wird, das wird mein Mann sein. Mir haben die gar keine Chance gegeben. Bei mir war also eigentlich Schädel, Nacken gebrochen, Rippen. Die haben die Lunge durchstochen, Zwerchfell, Leber, also Innereien, beide Oberschenkel, Unterschenkel, linke Hand. Also heile ist nur linke Hand, Herz und Niere geblieben, alles andere ist verletzt und ja, und Gott hat trotzdem den Ärzten so viel Weisheit gegeben. Die haben mich über 8 Stunden operiert und zusammen genäht, geklebt, getackert. Und es ist möglich gewesen. In der Zeit, wo wir so schwer im Koma mit meinem Mann lagen, haben natürlich sehr, sehr viele für uns gebetet. Meine Mama, die ist zu den Brüdern gegangen irgendwann mal und sagte, Brüder, in der Bibel steht das doch, wenn jemand krank von euch ist, so lasse die Ältesten über sie beten. Wir konnten es selber nicht machen, aber meine Mama hat es für uns getan, die hat dann halt nachgefragt Und es war nicht direkt erlaubt, Intensivstation, dass fremde Menschen reinkommen. Doch kamen dann die Brüder, wir waren leider in zwei verschiedenen Krankenhäusern mit meinem Mann, aber die haben über uns beide halt mit Ölsalbung gebetet. Und nach diesem Gebet hat Gott angefangen, Wunder zu tun. Als ich noch im Koma war, hatte ich dann ja erstens so schwere Verletzungen, zweitens war mein Gehirn so stark verletzt und durch die Blutung war halt so ein Druck im Kopf. Dann hieß es, wenn sie überleben wird, die wird blind sein. Gott hat es zugelassen, dass mein Auge halt so weit rauskam. Dann haben wir gesagt, wenn die überlebte wird. Ja, es war jedes Mal, also meine Mama hat jedes Mal Angst gehabt, wenn ein Telefon klingelt. Und nach dem Gebet hat Gott angefangen, dass es so nach und nach alles zurückging. Meine Augen wurden dann halt besser und dann, als ich dann zu mir kam, konnte ich auch direkt klar sehen. Natürlich haben die Ärzte erstmal gestaunt und haben versucht zu prüfen, was höre ich, spreche ich. Sprechen konnte ich nicht, durch Tracheostoma waren Stimmbänder verletzt, aber ich konnte klar alles verstehen, begreifen. Natürlich mit Medikamenten war ich immer wieder zurück. Aber ich bin dem Herrn so dankbar, dass er diese Macht hat und dass so viele Gebete für uns, nicht nur in unserer Gemeinde, es wurde natürlich überall weiter verbreitet, in vielen Gemeinden in Deutschland, die Verwandte hatten in Russland, ja, USA, verschiedenen anderen Ländern, überall wurde für uns gebetet. Und als ich dann mehr und mehr verstanden habe, irgendwann mal wurden wir in die Reha verlegt, mit meinem Mann zusammen, auf die gleiche Station, aber nicht in ein Zimmer zusammen, weil die Angst hatten, wenn ich meinen Mann ständig in dem Zustand sehen würde, dass ich dann halt ja keine Besserung mehr haben werde. Und so waren wir in dem Zimmer nebenan. Ich musste komplett neu, also da ich nicht schlucken, nicht essen konnte, erstmal halt mit Infusionen, mit Magensonde wurde ich versorgt, komplett auch gepflegt, also konnte ich gar nichts machen. Und irgendwann mal kam mir der Wunsch, ich möchte meinen Mann sehen. Dann hieß es, ja, der ist so schwer. Ich sage, aber er ist am Leben. Ich möchte ihn einfach sehen. Ja, dann wurde ich beim ersten Mal halt mit so meinem Pflegebett zu ihm reingeschoben. Waren nur so zwei Betten nebeneinander, dass ich ihn sehen konnte. Mein Mann lebt. Also er lag da, hat nur in die Decke geschaut, hat nicht reagiert. Aber er war am Leben. Ich war so glücklich, das war nicht zu beschreiben, diese Freude, mein Mann lebt, er ist dabei, und auch wenn unser Söhnchen schon nicht mehr da war, aber ich wusste, der Kleine mit 2 Jahren, Gott hat ihn zu sich geholt. Theo hatte halt eine Genickfraktur, und wenn er am Leben geblieben wäre, hätte er halt schwer leiden müssen, und deswegen, trotz des Schweren, konnte ich nur danken, dass der Kleine halt nicht leidet, sondern der ist im Himmel und Gott sorgt für ihn. Und hier habe ich dann nur noch gebetet. Also ich habe an mich weniger gedacht. Ich habe gesagt, Herr, gib mir Kraft, damit ich aufstehen kann, damit ich meinem Mann und meinem zweiten Sohn helfen kann. Ich wusste, dass der zweite Sohn in der Kinderklinik war. Ich konnte dahin nicht, sie konnten ihn nicht zu mir bringen. Aber ich habe dann halt durch meine Eltern, durch meine Schwestern immer wieder von denen erfahren, was mit dem Kleinen ist. Irgendwann mal haben meine Papa und Mama nicht mehr so, also wir hatten einen Unfall 700 Kilometer von uns entfernt gehabt und die konnten diese Strecke nicht jeden Tag fahren. Deswegen haben die dann gebeten, dass unser zweiter Sohn in die Heimatnähe verlegt wird. So war der noch weiter von mir weg. Also ich war noch in Greifswald mit Thomas. Wir waren beide noch komplett angeschlossen und unser Sohn, der wurde zu unseren Eltern rübergebracht. Telefonisch, auch wenn ich dann, also ich konnte schon langsam also die sprechen, aber er konnte mir halt nicht antworten. Mit 10 Monaten spricht man ja noch nicht so viel, also Lallworte. Ja, und dann habe ich nur einfach gebetet, Herr, gib mir Kraft. Und dann habe ich den Schwestern gesagt, ich möchte auf die Beine. Dann gucken die mich an und sagen, Frau Lochmann, also ich habe ja komplett eigentlich, hieß es, als ob ich eine Lähmung hätte, aber ich habe gesagt, egal, auch wenn ich eine Lähmung, ich möchte einfach aufrecht stehen. Also es gibt Möglichkeiten, dass ich jetzt nicht nur liege, ein bisschen halt hoch, sondern einfach mal stehen kann. Ja, und dann haben die mich dann versorgt mit Medikamenten, mit allem und wollten mich hinstellen. Und als sie mich das erste Mal hingestellt haben, natürlich kreislaufmäßig, aber es überkam mich so eine Freude. Man kann sich gar nicht vorstellen. Ich bin jahrelang auf den Füßen gewesen. Jeden Morgen stehst du auf, machst du die Füße aus dem Bett raus, stellst dich hin und denkst gar nicht. Und hier, nach monatelangem Liegen, das erste Mal auf die Beine zu kommen, ich war so überwältigt. Ich habe dem Herrn nur gedankt, dass ich auf meinen Beinen stehen kann. Ja, natürlich musste ich lange lernen. Also ich musste auch viel Therapien machen. Aber nach und nach kam das Gefühl, und ich habe versucht, mehr für meinen Mann. Leider war Thomas gegen Erwarten der Ärzte schlechter dran. Er war fast ein Jahr Koma, also Wachkoma-Zustand. Irgendwann mal war ich so weit, dass ich dann gesagt habe, ich möchte dann meinen Sohn zu mir holen. Ich habe den ein halbes Jahr nicht gesehen und als es dann auf die Weihnachten zukam, habe ich mich dann gegen Anreden der Ärzte und meinen Verwandten doch mich auf den Weg mit meinen Freunden gemacht, und um den Kleinen zu sehen. Als wir dahin kamen, natürlich war es ein sehr schwerer Weg, 700 Kilometer, also durch den ganzen Bruchstellen, die waren noch nie so ganz abgeheilt. Aber ich war so glücklich, meinen Sohn wieder mal das erste Mal nach so einer langen Zeit zu sehen und wieder zu umarmen. Dann habe ich gesagt, ich hole den jetzt zu mir. Ja, und dann habe ich den Kleinen wieder nach Greifswald mitgenommen, natürlich mit Hilfe von unseren Freunden, musste da Therapie, und dann habe ich versucht zu klären, dass mein Mann in die Heimatnähe verlegt wird, damit wir dann näher von zu Hause aus was machen können. Und die Ärzte haben zu mir gesagt, Frau Lochmann, geben Sie auf. Ihr Mann wird lebenlang körperlich und geistig behindert bleiben. Dann habe ich die angeschaut, habe gesagt, nein, bei Gott ist nichts unmöglich. In meinem Herzen war so eine feste Überzeugung, dass es kann nur vom Herrn kommen, dass er auch bei ihm halt weiter wirken wird und helfen wird. Als er dann halt in die Heimatnähe verlegt wurde, da war so einiges schiefgelaufen, und ja, dann war er zu Hause und dann, ja, war wahrscheinlich das Geld verbraucht. Also auf jeden Fall war er dann, ja, entlassen, ohne irgendwelche Hoffnungen. Dann kamen unsere Freunde von unserer Gemeinde auf uns zu und sagten, Elvira, möchtest du, dass wir euch helfen? Sag ich, natürlich. Mir war egal, wie, was. Also ich habe auch so Stück für Stück mit Pflegedienst, mit allem organisiert. Aber das war für mich dann ständig eine Therapie, auch für mein Gehirn, für meine physischen Bewegungen. Und dann haben die Brüder, also jungen Brüder, eine Gruppe gegründet, über 20 Mann, und kamen jeden Abend, außer sonntags, am Anfang zu zweit zu uns nach Hause und haben mit Thomas erstmal trainiert. Also er lag komplett im Bett, wurde komplett versorgt, und die haben dann einfach erstmal durchbewegt, dass die wenigstens ein bisschen so die Hände bewegen oder Füße, und das wurde immer besser, immer. Und nach 5 Jahren haben die dann die ersten Schritte nach draußen gemacht. In dieser Zeit, unser zweiter Sohn, als er dann in der Kinderklinik war, damals noch am Anfang, wurde gesagt, er hat diese schwere Gehirnblutung, und er hat verschiedene Tests bekommen. Der hat diese Tests nicht bestanden. Mit 10 Monaten hat er noch nicht sprechen gelernt. Das heißt, er wird taubstumm bleiben. Ja, für meine Eltern war es damals wirklich so eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Und trotzdem haben sehr viele für uns gebetet. Und als meine Mama Samuel zu sich geholt hatte, hat sie mit ihm sehr viel, mit Massage, mit Kompressen, mit verschiedenen, ja, natürlich auch viel gebetet. Und der Kleine hat angefangen zu sprechen. Und als er 4 Jahre alt war, konnte er schon ganz normal laufen, sprechen. Also er hat sich ganz normal als ein kleines Kind weiterentwickelt. Und kam dann auf mich zu eines Tages und sagt zu mir, Mama, warum musste mein Bruder gehen? Warum bin ich alleine? Ich schaue den an, was sage ich diesem kleinen Jungen? Ich bin komplett verletzt. Aber so eine Hoffnung hatte ich doch im Herzen. Dann habe ich nur gesagt, weißt du, Gott weiß, wem er Geschwister schenkt und wem nicht. Ja, und dann ist er weggelaufen, die Antwort hat ihm gereicht. Abends, als wir dann gebetet haben, faltet er seine kleinen Händchen und sagt, lieber Heiland, ich möchte eine Schwester haben. Ich habe erst mal tief eingeatmet, und dann, Gott hat sein Gebet erhört. Ein Jahr später hatten wir eine gesunde Tochter gehabt. Es war nicht einfach, aber Gott hat dieses Wunder getan. Kurz bevor unsere Tochter geboren war, hat mein Mann diesen Schritt gemacht. Er hat mit Brüdern schon 4 Jahre trainiert und hat dann den ersten Schritt, also der hat die ersten Schritte zu Fuß gemacht, ohne Rollator, ohne irgendwelche Hilfsmittel. Später war der Kinderwagen sein, ja, Haltemittel, als die Kleine geboren war. Ja, viel mehr hat der Herr uns dann weitere noch. Also wir haben nach dem Unfall noch 6 gesunde Kinder bekommen, noch 2 Jungs und 4 Mädchen. Ja, es ist vieles, also man kann sehr viel erzählen. Es sind sehr viele Sachen, die auch Schläge, auch Probleme, auch Schwierigkeiten. Ich habe jetzt überlegt, was ich alles sagen soll, also, aber bei mir ist im Hintergrund, also manchmal ist man so zerschlagen und warum wieder, so ein Schlag nach dem anderen. Und irgendwann mal wurde mir bewusst, das Buch Hiob, das ist für mich so wichtig, dass da nicht nur Gott ist, sondern der Feind, der immer da ist und uns zu verklagen versucht. Der versucht uns einfach vom Glauben abzubringen, und auch in unserem Leben. Wir haben so vieles Als ich dann eines Tages mit meinem Mann zur Therapie unterwegs war, da war ich hochschwanger und vom Arzt sind auf einmal auf so einem Weg zum Wald laufen so drei Hirsche. Also ich habe nur kurz gesehen, dass die aus dem Wald rauslaufen und da ist sekundenschnelle Überlegung, was macht man jetzt? Bremsen, also Landstraße war ich um die 70 und dann nur noch so ein flehendes Gebet, Herr, hilf. Und ein Reh läuft vor uns, oder Hirsch, weiß nicht, also mit dem Geweih alle drei, vor uns und zwei sehe ich hinter uns. Also Gott hat es nicht zugelassen. Er hat seine Hände um unser Auto gehalten und diese Tiere sind dann vorbei gerauscht und ich habe nur noch später angehalten. Wir haben beide gebetet, dass der Herr uns bewahrt hat. Später, als unser Emanuel geboren war, also die Jungs durften nicht auf den Carport klettern, aber der Kleine, der hat einen Ball hochgeschossen, ist auf den Carport und ich war mit der Kleinen im Wohnzimmer, höre ich nur noch so ein dumpfes Fallen. Gucke ich, der ist vom Carport mit dem Kopf nach unten, mit der Stirn auf die Fliesen runtergefallen. Also mir blieb das Herz fast stehen. Und der steht da nur auf, hat nur eine Beule gehabt. Der hat keinen Kratzer, keine Bruchstelle, gar nichts. Gott hat wirklich seine allmächtigen Hände unter ihm gehalten und hat ihm nichts zugelassen, dass da was passiert. Dann waren wir eines Tages zu Besuch. Die Kinder sind dann rumgelaufen und es hat angefangen zu gewittern. Und dann laufen die Jungs, also zwei unserer Jungs und einer, wo wir dann zu Besuch waren, alle total blass, erschrocken im Gesicht. Mama, der Blitz hat zwischen uns eingeschlagen. Wie oft hört man, dass die Blitze einschlagen, dass da irgendwo ein Baum verbrennt oder auch Menschen? Ich habe die Kindergesichter angesehen und ich wusste, die lügen nicht. Also die haben diesen Blitz gesehen und wir sind nur noch auf die Knie gefallen. Ich sage, Kinder, dank dem Herrn, dass Gott es nicht zugelassen hat, dass ihr am Leben seid. Als ich noch so schwer, also jetzt habe ich einiges vergessen, so schwer dran war, unser Samuel war damals noch alleine, musste ich dann mich immer wieder an die Ärzte wenden, weil ich vier Metallplatten hatte und ich hatte so schreckliche Schmerzen, weil meine Metallplatten, also mein Körper hat es dann versucht abzustoßen und ich habe vier Kliniken versucht anzufragen, jeder hat mich weiter abgewiesen, meinte, nee, Sie können mit diesen Metallplatten leben, sage ich, kann ich nicht, ich habe schreckliche Schmerzen. Ja, das kommt davon, dass Sie dann halt so viele Bruchstellen haben. Und dann habe ich bei der vierten Klinik das doch abklären können, dass die mir diese Metallplatten entfernen. Es war eine sehr schwere Operation und als ich dann da war und vor diesem Eingriff abends war ich allein im Zimmer, habe ich so rausgeschaut in den Himmel und dann auf einmal war in mir so ein sehnlicher Wunsch. Es gibt so viele Selbsthilfegruppen, so viele Herzpatienten, die sich zusammentreffen, die gleichen Probleme. Herr, bei dir ist nichts unmöglich, dass du auch so eine Gruppe schenkst, zu wem wir uns wenden können, die uns verstehen, mit denen wir zusammen beten können. Das war ungefähr 2003 oder 2004. Und ich wusste nicht, dass mein Gebet, also dieses Flehen zu Gott, auch mit ein Gebet war zu der Gruppe, die eigentlich schon gegründet war. Nico hat die Gruppe mit einigen Geschwistern schon gegründet und sie haben schon gebetet, dass die Gruppe wachsen kann. Und ich habe halt weit weg davon auch für diese Gruppe mitgebetet. Und Jahre später, als wir eines Tages bei uns im Gottesdienst waren, kam ein Bruder und sieht, dass mein Mann, der konnte damals schon gehen, halt so im Hinken reinkam und der tippt ihn dann nach dem Gottesdienst an und sagt, ja, wir haben jetzt am Samstag ein Treffen in Siegburg, wollt ihr nicht dazukommen? Und als wir das erste Mal zu unserem körperbehinderten Treffen kamen, das war für mich, deine Gebete sind erhört. Ich war so glücklich, dass ich halt diese Gruppe finden durfte, dass wir mit dabei sind. Seit 2008 sind wir mit dieser Gruppe mit dabei. Freuen uns, dass der Herr uns so viel schon gestärkt hat, dass wir durch viele Menschen, die mit dabei sind, lernen durften, dass wir, ja, wenn man dann sieht, eigene Probleme, wo viele, und dass die anderen das viel schwerer haben, dann stehst du und sagst so, Herr, betest du natürlich auch für diesen Menschen, aber für sich selber, danke dir, dass ich doch nicht so schlimm dran bin. Und ich bin so dankbar, dass wir auch in unserer Schwachheit dem Herrn dienen dürfen und ihm, ja, seinen Namen verherrlichen mit unseren Besuchen und wenn wir irgendwo Gottesdienste gestalten. Ich bin immer so, auch wenn es Schwierigkeiten gibt, auch wenn es gesundheitliche Probleme gibt, aber ich werde mein Leben lang dem Herrn nie genug danken für all das, was er an uns getan hat, an unserer Familie, an dem, was wir ja erlebt haben. So möchte ich an jeden. Wir schätzen oft gar nicht die kleinen Dinge um uns herum. Dankt dem Herrn für alles, was ihr habt, für alles, was der Herr euch gibt und der Herr bewahre segne uns alle. Und bei uns sind auch ja, sehr viele Schwierigkeiten, Probleme, Schläge schon gewesen. Und manchmal denkt man, ja, jetzt haben wir es wieder überwunden. Letztes Jahr war ich gesundheitlich sehr schwer dran. Also Januar 2022 habe ich am 3. Januar schon zum ersten Mal Rettungswagen gerufen, bis ich dann ja immer wieder und irgendwann mal im September hatte ich mehrere Operationen, mir ging es sehr schlecht. Dieses Jahr im Januar habe ich gesagt, so langsam lässt das nach, mir geht es jetzt gesundheitlich langsam besser, jetzt kann ich mit meinem Haushalt endlich mal nachkommen. Ja, und dann habe ich eigentlich schon einige Zeit mit unserem Sohn, der ist jetzt 13, bei den Ärzten immer wieder nachgefragt, Kopfschmerzen, Schwindel, Ohrenschmerzen. Ja, vor 2 Wochen bekommen wir eine Diagnose, ein Tumor im Kopf. Es ist jetzt im Laufenden, es ist der nächste Schlag, den wir zu überwinden haben, zu gehen haben. Und manchmal denkt man, es geht nicht mehr weiter. Man steht wie vor so einer schwarzen Wand und doch, der Herr ist da. Der gibt nie mehr auf, als man tragen kann. Und ich habe einmal ein Gedicht meiner Tante geschickt und das hole ich auch für mich immer wieder raus. Da wird über Metall erzählt, wo dieses Eisenstück ins Feuer geworfen wird. Es wird geschmolzen, geläutert. Und je mehr man das macht, je mehr man das schmelzt und schlägt und zusammen macht, desto stabiler und kräftiger es wird. Und in dem Gedicht wird gesagt, Herr, hilf mir, diese Schmelzproben zu bestehen. Und so bitte ich auch, wenn ihr daran denkt, betet auch für uns als Familie. Wir wissen nicht, was uns weiter erwartet. Heute haben wir unsere 4 Mädchen dabei. Die Jungs sind leider noch zu Hause. Unser großer Sohn, der mittlerweile damals als 10 Monate krankes Kind war, der hat es ja sein Leben so weit, dass er auch Gymnasium besuchen durfte, Abitur mit 1 bestehen. Also das erzähle ich einfach nur zu Gottes Ehre, dass bei Gott nichts unmöglich ist, wo die Ärzte gesagt haben, der wird taubstumm bleiben. Er hat halt so gut die Noten gehabt, hat vor 2 Jahren geheiratet, hat eine eigene Familie. Betet für uns und danke auch für diesen Gottesdienst, dass wir auch dem Herrn zusammen verherrlichen dürfen. Ruft zum Herrn und wünsche ich euch allen Gottes Segen und seinen Beistand in allem. Amen.
So dürfen wir einen großen Gott haben, der Wunder tut. Ich denke, es wird uns ganz gut tun, wenn wir jetzt zwischendurch 2 Strophen singen. Ich würde vorschlagen, dass wir das Lied unter Nummer 514 aufschlagen. Mitpilger, mein auf der schmalen Bahn. Ich denke, es ist ein Vorrecht, dass wir unseren Blick auch in solchen Zeiten immer wieder auf den Herrn richten dürfen.
Der Herr hatte mir eine ganz besondere Gnade geschenkt, dass ich in diese Gruppe mitarbeiten darf. Für mich ist das eine Gruppe nicht mit Menschen mit körperlicher oder geistlicher Behinderung, sondern für mich ist das eine Gruppe mit Menschen mit ganz besonderen Begabungen. Und jedes Mal staune ich über diese Begabungen. Ihr möchtet euch vorstellen, ein Mensch, der querschnittsgelähmt ist und so eine Birne wechseln muss. Wie geht das? Und die machen das. Diese Menschen fahren in die Ukraine, nach Kirgisien, nach Kasachstan. Sie dienen unter seinen Gleichen, unter die Gesunden. Wie machen die das? Der Herr wird immer wieder durch diese Menschen verherrlicht. Und heute möchte ich euch einmal zeigen, ich möchte nicht von meiner Arbeit erzählen, sondern euch zeigen, was für Perlen ihr in eurer Gemeinde habt. Das ist was ganz, ganz Besonderes. Ich bin das erste Mal bei euch. Ich kenne die meisten von euch nicht, aber wir haben ganz viel für euch schon gebetet. Immer wieder, wenn wir Freizeiten haben, dann kommt eine ganz liebe Schwester aus eurer Gemeinde dahin und nur auf diese Gebetsstunden wird dann immer wieder kommen Fürbitten. Wir beten für eure Hochzeiten. Wir beten für diejenigen, die vielleicht nicht mehr zum Gottesdienst kommen. Und einmal im Himmel wird man genau erstmal sehen, wie viel wertvoll sind solche Perlen in den Gemeinden. Wie gut ist das, dass ihr Menschen habt, die vielleicht etwas anders sind, aber die muss man lernen annehmen. Und das ist was ganz, ganz Besonderes. Eines Tages hatten wir auch bei uns in der Gemeinde, wir haben mehrere Menschen mit geistlichen Behinderungen. Wir saßen damals in einer Bruderschaft und haben lange darüber gesprochen, wie werden sie sich in der Gemeinde zurechtfinden, wie wird das werden. Und auf einmal ist das wie ein Blitz eingeschlagen. Und wir hatten uns eine Frage gestellt, werden wir diesen Bruder als einen vollkommenen Bruder in unsere Gemeinde aufnehmen können? Liebe Geschwister, das ist unser Problem. Manchmal denken wir, die sind ja zum Teil, haben die eine Behinderung. Aber als wir das verstanden haben, dass die im Herrn genauso geliebt sind, dass es genau solche Menschen sind wie wir. Und heute haben wir einen ganz großen Segen in der Gemeinde. Durch diese Menschen ist das nicht was Besonderes. Haben wir das gelernt, diese Menschen zu schätzen? Mein Freund Alex ist heute nicht mit mir mit und ich möchte euch nur mal ein Beispiel aus seinem Leben erzählen. Ein Beispiel, das unsere Gemeinde prägt, fast jeden Sonntag. Als er so etwas älter wurde, als sein Vater noch lebte, hat er einmal gesagt, Papa, darf ich auf dem Gottesdienst laut beten? Der Vater hat gesagt, nein, das darfst du nicht. Aber diese Menschen geben nicht so schnell nach. Dann hat er immer wieder gefragt, dann hat der Vater ihm zwei Bedingungen gestellt. Eine Bedingung, du wirst kurz beten. Und ich wiederhole ganz bewusst, dass wir das verstehen, er ist ein Mensch mit einer schweren geistlichen Behinderung und du wirst immer zum Thema beten. Und das macht er bis zum heutigen Tag. Ich darf Ordner in der Gemeinde sein. Und eine von unseren ersten Plätzen, die auf die Gebetsstunde voll sind, das ist unsere Jugendplätze für die Brüder. Ich kam darüber nicht aus dem Staunen. Warum? Liebe ältere Geschwister, wenn wir haben wollen, dass unsere Kinder und Jugend zu einer Gebetsstunde kommen, dann müssen wir kurz und zum Thema beten. Haben wir das gelernt? Von diesen Menschen können wir das lernen. Ist das nicht was Wertvolles? Sind das nicht Perlen in unserer Gemeinde? Die muss man nur schätzen lernen. Und gestern hatten wir wieder Gebetsstunde, ich durfte vorne sitzen. Und wenn man dann sieht, dass der Saal voll ist und dass sich so viele dann beteiligen könnten, ist das nicht was Wertvolles? Möchten wir das auch in der Zukunft, solche Geschwister ganz besonders in der Gemeinde schätzen lernen?
Ein schlimmes Übel bei mir ist der Sorgengeist, der Pessimist. Was soll daraus noch werden? Ich denke, dass in dieser Not allein mir hilft das Wort von Gott, solange ich bin auf Erden. Ich weiß, dass es geschrieben steht, dass man die Sorgen im Gebet auf ihn, den Herrn, soll werfen. Ich tue es. Doch kurz darauf heb ich mein Bündel wieder auf. Das kostet Kraft und Nerven. Doch ohne ihn kann ich nichts tun. Es muss in seinen Händen ruhen. Das Werk, weil es das Seine. Die größte Torheit ist zuletzt, dass man sich selber überschätzt und denkt, ich kann's alleine. So habe ich denn nachgedacht, was mir das eigene Tun gebracht, von Abend bis zum Morgen. Gemütsbelastung und Verdruss, ich diese Krankheit nennen muss, bedingt durch viele Sorgen. Ein Wort aus dem Philipperbrief, das möchte ich ins Herz mir tief und unauslöschlich prägen. Seid nicht besorgt. So heißt das Wort. Es scheucht das Heer der Sorgen fort und wird mir so zum Segen. Wir singen mit meiner Frau ein Lied. Kannst du mit dem Mikrofon nehmen?
Offen. hoffnungslos und ohne Lichtblick, weltweit an dem Straßenrand liegen Gottes Bodenschätze, ungeliebt, verzweifelt, krank. Hilf mit Heben, dass sie leben, wie es Jesus tat. Gott ist Liebe, Gott ist Licht, will verwandeln ihr Gesicht. Hungrig, Augen, Kranke, Hörlos, blind, leprös und auch gelähmt, warten sie auf Lebenschancen, da der Abgrund drohend gähnt. Hilf mit Leben, dass sie leben, wie es Jesus tat. Gott ist Liebe, Gott ist Licht, will verwandeln ihr Gesicht. Unterwegs in Slums und Steppen trifft man Jesu Zeugen an, wie sie unermüdlich dienen, es sind wenige, komm wer kann. Hilf mit Leben, dass sie leben, wie es Jesus tat. Gott ist Liebe, Gott ist Licht, will verwandeln ihr Gesicht. Wenn wir Herz und Hand verschließen, gibt's ein Morgen für sie nicht. Doch von Jesu Liebe entzündet werden wir zum Armen lieb. Gibt's mit Leben, dass sie leben, wie es Jesus tat. Gott ist Liebe, Gott ist Licht, will verwandeln ihr Gesicht.
Ich muss immer wieder über Gottes Prinzipien staunen, der anders denkt als wir. Wir neigen dazu, Menschen sehr schnell in begabt und nicht begabt, leistungsstark oder nicht so leistungsstark zu unterscheiden. Aber Gott hat ein ganz anderes Denken. Wenn das Wort uns sagt in 1. Petrus Kapitel 4, Vers 10, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Gottes Wort sagt, dient einander jeder mit der Gnadengabe. So wollen wir auch jetzt noch einen Beitrag hören von Vera Penner und danach hat Bruder André Galadiecki noch ein Zeugnis und ein Lied, das wird er in russischer Sprache bringen, aber es wird auch übersetzt werden.
Bleibe fromm und halte dich recht, denn solches wird zuletzt wohlgehen, Psalm 37, 37. Harre auf Gott. Harre auf Gott, meine Seele, und folge dem Pfad deine Pflicht. Er wird dich einst erhöhnen, wirst ewig bei ihm sein im Licht. Lasse die Gottlosen spotten, hebe den Blick in die Höhe. Jesus, der Herr, wird dir helfen und mit dir den gleichen Weg gehen. Habe schon oft es gesehen, wie sich der Gottlose rühmt. Aber am Ende des Lebens ist er verzweifelt in Sicht. Alles sein Reichtum und Streben ist ja nur Haschen nach Wind. Darum nur ruhig, meine Seele, und trau dem Herr wie sein Kind. Bleib immer fromm in dem Leben. Halte dich recht an sein Wort. Droben wirst du einst sehen, wie Gott der Herr es gewollt. Jesus hilft gern den Gerechten. Er ist ein Schild in der Not. Harre des Herr, meine Seele, und bleib ihm treu bis zum Tod. Und wenn dein Leben hier endet, wartet der Herr droben dein. Er führt dich ein in den Himmel. Bei ihm wirst ewig dann sein. Amen.
Liebe Brüder und Schwestern, всех сердечно приветствую. Меня зовут Андрей. Мы приехали с Украины от этих военных действий. И здесь со мной моя семья, жена моя, двое дочерей, трое внуков, мама престарелая моей жены. И мы сейчас перед свидетельством хотим спеть песню о небе на украинском языке. Знаете, небо — это наш дом. Мы здесь странники, и какой бы ни был у нас здесь дворец, но небо лучше. Там золотой город. Будем петь песню «Небо голубе». Бог не совершает ошибок. Бог всегда делает все прекрасным. Родился я здоровым ребенком, и родители мои мечтали, особенно мама, чтобы я был проповедником. Но в собрание я ходил в детстве, Библию читал редко, только то, что мне было интересно. И вот когда мне исполнилось 16 лет, я учился на медика, то нам ставили прививки, и я заболел. В чем выражалась моя болезнь? То, что у меня начали неметь руки и ноги. Тогда я Бога еще не искал, хотя я говорю, что был всеми верующих, но в душе Бога я не искал. И вот Бог заговорил со мной через болезнь. Он захотел меня приблизить к себе, чтобы сделать своим. И слава Ему за это. Бог дал мне покаяние в 17 лет, когда я был еще на своих ногах, а через 2 месяца я перестал ходить. Братья и сестры, дорогие друзья, прекрасно то, что Бог простил мне все мои грехи. А теперь для меня начался новый, неизведанный до этого путь. Путь лежа на кровати. Я не мог ни пошевелить пальчиком, ни ногой, только мог говорить, видеть, слышать. И вот в таком состоянии как теперь жить? Друзья, я никогда раньше не лежал, не болел, и вот теперь надо учиться жить в положении лежа. Сколько у меня было вопросов к Богу. Мне ложили Библию на станочек, и я ее читал. Как я полюбил тогда Слово Божие. И в этом Слове Божьем я находил для себя утешение. Я прочитаю один текст из Библии. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 21 стих. И об этом мне хотелось особенно сегодня говорить. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его». И явлюсь Ему сам. Знаете, друзья, мне очень хотелось, чтобы Иисус Христос сам пришел ко мне, и чтобы я у Него что-то спросил, то, что меня беспокоит, волнует. И я так в душе своей верил. Ведь так написано. Если имеешь заповеди и соблюдаешь их, то Господь явится к тебе сам. И я ждал. Как часто лежа на кровати, я смотрел так вот в уголок, на потолок, и ждал, когда Он явится ко мне. Имел ли я на это основание? Да. Я слышал свидетельство о брате-христианине-солдате Ване Моисееве, который в своей жизни испытал много чудесного. Господь однажды ему показал, когда он ехал на машине, вез хлеб, что булка хлеба выкатилась и ехала перед ним по дороге, так катилась, и он понял, что что-то Бог делает с ним, остановился. Бог сохранил его от гибели. Другой раз, когда его свели, должен был прийти на следствие, и он служил в армии, то пред ним по аллейке он видел над собой ангела. И Господь помог ему своей смертью запечатлеть верность. И я так думаю, Господи, еще я слышал свидетельство об одном миссионере в Индии, Саду Сундар Сингх. Когда он проповедовал индусам, они сбросили его со скалы, и он там лежал на берегу речки, умирая, все кости были переломаны. И когда он лежал вниз лицом, он захотел сильно пить. И он говорит: «Господи, я так хочу пить». И в этот момент к нему кто-то подошел, и он в руках была вода у этого человека в горсти. И он пьет эту воду, и вдруг он смотрит на руках рубцы от ран. И он понял, что это был Иисус. И он сразу же был исцелен. И вот эти мысли были во мне: «Господи, я тоже хочу Тебя увидеть, чтобы спросить Тебя, что будет дальше со мной». Еще у одного человека, верующего, спросил, они как бы говорят, что у них есть пророчество: «А можно вашего пророка спросить, что Господь мне приготовил?» Но он мне говорит: «Андрей, у тебя есть Библия, у тебя есть Бог, молись Ему, Он тебе все откроет». И вот прошли годы, и уже я был женатый. И вот однажды в 18 году мне стало плохо, сильно было плохо, и мы легли в больницу, и у меня камни в желчном пузыре. И врач, который должен был сделать операцию, говорит: «Я не знаю, что делать, ты умрешь». А жена ему говорит: «Моя, а если не делать операцию, что будет?» «Все равно умрет». туда делать операцию. Когда они мне сделали операцию, одновременно еще на желчном, на мочевом пузыре камень удалили. И вот мне было очень плохо после операции. Трубочки были в животе, и вот в таком состоянии от таблеток, от лекарств у меня уже все двоилось, все как будто плыло. И я так стал говорить: «Господи, ну покажи себя, дай мне почувствовать твою близость, потому что у меня как вот каждую минуту можешь умереть», очень плохо было. И тогда, в этот момент, я не мог спать уже больше месяца вообще, ни на минутку не мог уснуть. А жена была рядом со мною, она сильно устала, потому что она должна была тоже бодрствовать. И когда она чуть-чуть засыпала, а мне становилось плохо, я ее будил. И так вот мы были в таком состоянии. И вот однажды так я смотрю на нее, и вдруг в моем сознании такое ощущение, что Бог исполнил слово, которое Он обещал. Он пришел ко мне в образе моей жены. Я почувствовал присутствие рядом. Это так ободрило меня, так вселило в меня силы. У меня потекли слезы. Жена подошла вытирать их. И тогда я вспомнил еще обетование Божие, которое было сказано в Откровении. И отрет Бог всякую слезу с очей их. Я всегда думал, что это будет там, на небе. Но Господь это сделал руками моей жены. И я понял, что это Он втирает слезы мои. Дорогие братья и сестры, сегодня это короткое свидетельство будет для того, чтобы все вы ободрились, что действительно обетования Божие верны. Если Он сказал, что Он придет, может, не так, как я представлял, может, немножко по-другому, но Он дал почувствовать себя, Он дал понять, что Он рядом. И Он всегда, все эти годы болезни, вот уже 39 лет я в таком положении, Он всегда был рядом, не оставил ни разу, хотя бы на один день. Я за это очень благодарен Ему. И теперь в группе с братом Никой мне очень приятно ездить вместе по другим церквам и рассказывать всем людям о том, что и в таком положении, как сейчас я, можно служить Богу, можно Его любить, можно трудиться для Него. Не унывайте, дорогие, у вас больше шансов. Вы здоровые, крепкие. Да, у кого-то может быть и здоровый, но внешне, но внутри что-то болит. Держитесь, надейтесь на Господа. Он и к вам придет и ободрит вас и утешит. Аминь.
Ich werde ein paar Worte für den übersetzen, die Deutsch und Russisch nicht verstehen. Ich denke, es sind viele noch da, ja? Die Russisch nicht verstehen, oder? Die meisten. Bruder Andrei fing an, sagt, ich heiße Andrei. Der heißt Andrei, hat eine Frau, hat Kinder, Enkelkinder und die Schwiegermutter ist auch hier, so wie ich verstanden habe. Die haben ein Lied gesungen, ein Lied vom Himmel. Und der Himmel ist ja unsere Heimat. Und von diesem Lied, ich habe nicht alles verstanden, verstehe zwar ukrainisch etwas, aber nicht alles, was sie gesungen haben, aber der Sinn, sinngemäß weitergegeben, das Lied heißt Blauer Himmel ist unsere Heimat und da möchten wir hin. In seinem Zeugnis hat André angefangen, Gott macht keinen Fehler. Als ein gesundes Kind bin ich zur Welt gekommen und ich hatte viele Pläne. Und mit 16 Jahren bin ich dann zur Schule oder studieren gegangen, als Mediziner wollte werden. Aber mit 16 Jahren war es damals in Russland, auch bei mir, auch bei allen, die aus Russland kommen, gab es da eine Impfung. Diese Impfung war eine Pflicht für einen jeden, der nach 2 Jahren dann mit 18 in den Militär einberufen wurde. Und ohne diese Pflicht, ohne diese Impfung konnte man einfach in Russland nicht weiter leben im Sinne. Als er diese Impfung bekam, dann fing bei ihm eine Lähmung an. Wie fing die Lähmung an? Sagt er, meine Hände wurden langsam taub, meine Füße. Und nach einem Jahr mit 17 wurde er bettlägerisch. Mit 17 Jahren wurde er im Bett, lag er im Bett und konnte nichts mehr tun. Obwohl er im christlichen Hause aufgewachsen ist, sagte er, ich interessierte mich, als ich gesund war, nicht für Gott. Ich habe alles gehört, doch. Ich wusste soweit vieles, aber ich hatte nicht Interesse zum Gottesdienst soweit. Aber jetzt, wo ich im Bett lag, da kamen diese Worte von den Predigten, wo er doch gehört hat und auch von seinen Eltern zu Hause, hat er viele Fragen, warum so, warum anders, hat sich zu Gott gewandt und hat Gott gefragt, dass er Gott mit ihm sprechen soll. Er hat dann damals natürlich auch vieles gehört, viele Beispiele, so wie von einem Bruder Wanyamaisev. Ich denke, das ist eine sehr geläufige Geschichte. Ja. Der Bruder, der im Militärdienst sehr viel Wunder erlebt hat, und sagt er, André, ich habe von ihm gehört. Und so lag ich einmal im Bett in meinem Zimmer, schaute in die Ecke und sprach, Gott, kommst du zu mir auch? Willst du zu mir kommen und auch mit mir Wunder tun? Er hat natürlich nicht vieles erzählt, aber ich weiß seine Geschichte auch weiter. Gott hat wirklich mit ihm Wunder getan, obwohl er nichts tun kann. Er kann nur reden, hören, sprechen, riechen und so weiter. Diese sieben, ja, was wir als Menschen haben, sieben Tugenden, die wir haben, die hat er auch. Und das freut ihn sehr. Und Gott hat für ihn gesorgt, er hat für ihn eine Gehilfe geschenkt. Sie hilft ihm jetzt, ja, sein Leben, mit ihm zusammenleben in diesem Leben. Ein wichtiges Ereignis, was er erzählte, 2018 wurde er sehr krank. Wurde sehr, sehr krank und es kam ins Krankenhaus. Und im Krankenhaus sollte eine OP stattfinden. Steine in den Nieren und so weiter. Und dann sagt der Arzt, ich habe Angst. Ich habe Angst, dich zu operieren. Warum? Ja, du stirbst bei mir, wenn ich dich operiere auf dem OP-Tisch. Dann sagt er, und wenn du mich nicht operierst, was passiert dann? Dann stirbst du auch. Also gibt es keine Wahl, oder operieren oder nicht operieren. Der Ausgang ist der gleiche. Aber Gott hat Wunder getan. Er durfte doch operiert werden und durfte doch wieder gesund werden, soweit. Und da, wo es ihm sehr schlecht ging, sagt er, ich habe schon einen ganzen Monat nicht geschlafen. Und seine Frau war auch ständig bei ihm dabei. Über einen ganzen Monat nicht schlafen. Ich denke, das können wir nicht verstehen, oder? Wenn wir ein paar Stunden in der Nacht nicht schlafen und morgens aufstehen, dann sind wir schon am Tage kaputt, ja? Und hier einen ganzen Monat. Und seine Frau auch daneben. Wenn sie dann zwischendurch eingenickt ist, hat er sie, wenn es ihm schlecht wurde, hat er sie wieder geweckt. Und dann, sagt er, kam mir eine Erleuchtung. Ich bete immer, dass Gott zu mir kommen soll, mit mir reden, mit mich trösten soll. Und als ich dann meine Augen aufgeschlagen habe, meine Frau gesehen habe, habe ich verstanden, Gott kommt zu mir in die Gestalt meiner Frau. Und das andere Gedanke sagt, ich habe immer gedacht, dass im Himmel, wie es in der Verbarung steht, werden alle Tränen abgewischt. Sagt er, bei uns auf Erden, bei mir ist es anders. Meine Frau wischt mir die Tränen ab, wenn ich weine. 39 Jahre lang sitzt Bruder Andreas schon im Rollstuhl und bettlägerisch. Er kann nichts anderes machen, als mit dem Rollstuhl fahren, mit dem Kopf bewegen und so weiter. Und er spricht uns Mut zu, sagt er, seid mutig. Gott kommt zu uns, Gott sorgt für uns. Lasst uns, wenn es so schwer geht, wenn wir vielleicht Krankheiten haben oder irgendwelche Prüfungen haben, dass wir auf Gott schauen, der trägt uns durch.
Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, zur allgemeinen Ermunterung möchte ich vorschlagen, dass wir das Lied Nummer 14 singen, nur den ersten Vers. O mein Jesu, du bist wert. Ich glaube, die meisten sind schon etwas müde geworden, nicht? Aber wir haben noch eine kurze Botschaft, die sehr wichtig ist. Wir leben zu einer Zeit, wo in der Welt sehr, sehr viel geschieht und die Menschen geben scheinbar keine Acht darauf. Ich habe mich gefreut, dass wir am Dienstag den Syrern, wo dieses Erdbeben zugeht, dass wir ihnen helfen konnten. Zu uns in der Firma kam einer von ihnen und fragte, ob wir eine Möglichkeit hätten, Rollstühle, Rollatoren und Krücken zu spenden. Und das ist ja genau das, womit wir uns beschäftigen. Wir haben auch eine große Gruppe körperbehinderten Menschen in Kirgisistan. Und da schicken wir auch beständig Rollstühle hin. Und so haben wir einen großen Bulli voll Rollstühle und Rollatoren zu dem Platz, wo diese verladen werden sollten, hingebracht. Und als mein Sohn dann die da dorthin gebracht hatte und diese ganzen Syrer das gesehen hatten, da war nicht ein Rollstuhl bei ihnen. Und jetzt hatten die auf einmal ganz viele und Rollatoren auch. Und die Not ist da so groß. Und die haben gestanden und geweint, dass sie diese ganzen Hilfsmittel bekommen durften, kostenlos. Ich möchte uns ein Wort lesen aus dem Evangelium Markus. Evangelium Markus Kapitel 4 von Vers 35 bis 41 einschließend. Von Vers 35 bis 41 einschließend. Und am selben Tag des Abends sprach er zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn, wie er im Schiff war, und es waren mehr Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel und warf die Wellen in das Schiff, also dass das Schiff voll ward. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir verderben? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Wie seid ihr so furchtsam? Wie, dass ihr keinen Glauben habt? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der? Denn Wind und Meer sind ihm gehorsam. Ich bewundere diese Stelle jedes Mal, wenn ich die lese. Ich habe die schon so viel Mal gelesen, aber ich wundere mich darüber, dass der Herr Jesus überhaupt bei diesem Ungetüm, bei diesem furchtbaren Sturm, bei diesem vielen Wasser schlafen konnte. Und er war am Ende des Bootes und da waren Kissen und in diesen Booten, da ist so eine Anhöhe, wo dann auch derjenige sitzt, der das Schiff lenkt. Und da waren Kissen drauf. Und da war das Wasser noch nicht hingekommen. und da schlief er. Ich dachte bloß so, wie müde ist unser Herr Jesus in den Tagen geworden, als er den Menschen das Evangelium verkündigt hat. Und das hat er für dich und für mich getan, hat er auf sich genommen. Und wir haben hier gelesen, ein Windwirbel. Diese Leute da, die um ihn herum saßen und die dort mit dem Wasser gekämpft haben, das waren keine Menschen, die Anfänger oder irgendwas, das waren Profis. Die konnten schon mit dem Meer umgehen. Und wir lesen hier ein großer Sturm. Heutzutage wird in dem Sprachgebrauch sehr viel das Wort gebraucht, mega. Das heißt, das ist eine Stufe erreicht, über diese gibt's schon keine. Und dieser Sturm, das war ein Megasturm. Und als der Herr Jesus da so schlief und die kämpften da mit diesem ganzen Sturm, die Leute in diesem Boot, und wir haben ja gelesen, es war ja nicht nur dieses eine Boot, es waren ja noch mehr Boote, die da mit ihm zusammen da unterwegs waren. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir verderben? Der Sturm und das Wasser waren so schlimm, dass diese erprobten Männer, die jeden Tag mit dem Meer zu tun hatten, keinen Ausweg gesehen haben. Die haben nur noch den Tod vor Augen gehabt. Und jetzt wecken die den Herrn Jesus und fragen: Fragst du nichts danach? Sie sind zwar an der richtigen Adresse, dass sie ihn wecken und nicht irgendwas anderes da versuchen. Und wir sehen, dass er aufsteht, und er stand auf, bedrohte den Wind und sprach zum Meer: Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich, und es ward eine große Stille. Schon wieder dieses Wort groß, also mega, so eine Stille, die man vielleicht noch nie gehört hatte. Ich habe schon öfters mal erlebt, dass ein Meer ganz, ganz stille ist. Aber am Ufer, da rollt es so ein bisschen so aus und plätschert über die Steinchen. Es ist doch zu hören. Und hier war eine große Stille. Da war kein Plätschern mehr. Da war alles absolut still. Und als die Menschen, die um den Herrn Jesus waren, und dann spricht er zu ihnen: Wie, seid ihr so furchtsam wie das, dass ihr keinen Glauben habt? Haben sie vergessen, wen sie da im Boot haben? Haben sie mit ihm nicht die größten Wunder erlebt? Konnte da irgendetwas passieren? Aber der Schrecken, der hat so große Augen. Und da lesen wir weiter: Und sie fürchteten sich sehr, schon wieder dieses Wort, und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der? Denn Wind und Meer sind ihm gehorsam. Diese Furcht, die war so groß, dass die Heilige Schrift sie hier bezeichnet als sehr groß. Da könnten wir schon wieder sagen, mega groß. Diese Furcht. Diese Angst. Und der Herr Jesus sagt, habt ihr keinen Glauben? Wisst ihr, ich dachte so, wie sieht es in einem Herzen aus, wo noch nicht der Herr Jesus wohnt? Wie sieht es in einem Herzen aus bei einem Menschen, der noch nicht bekehrt ist? Kann das sein, dass in dem Herzen eines Menschen so ein furchtbarer Sturm ist und dass der Mensch nicht aus noch ein weiß und er würde so gerne zur Ruhe, zur Stille kommen, aber er unternimmt eins und das andere und diese Stille stellt sich nicht ein. Sie kommt nicht auf. Und es bleibt so. Deswegen möchte ich dir heute sagen, liebe Seele, wenn es in deinem Herzen gerade so aussieht und dass die Sünde dich erdrücken will, wie die Wasser in diesem Boot, dass es voll war, du kannst dich nur an den Herrn Jesus wenden. Und der Herr Jesus wird in deinem Herzen eine Stille schaffen, eine große Stille, dass du dich wundern wirst, wie das möglich ist. Noch nicht lange zurück, so eine Unruhe. Und jetzt, so still, so gelassen, so ruhig, so in Frieden. Dazu muss man nur zu dem Herrn Jesus kommen. Und das tun die wenigsten Menschen. Ich schaue mir immer mehr die Menschen in dieser Welt an und die Naturkatastrophen, von denen der Herr Jesus in Matthäus 24 spricht, die verdoppeln sich. Die überholen eine die andere. Und die Menschen, als ob sie es überhaupt nicht merken, sind ganz gelassen und scheinbar sind nur diejenigen beunruhigt, die unmittelbar von denen betroffen sind. In Afrika, in Kenia und in Zentralafrika, da sind so furchtbare Hungersnöte, da liegen die Herden, nur die Knochen, auf dem Sand, alles ist kaputt gegangen. Das ist Hungersnot. In Pakistan ist im letzten Jahr eine Überschwemmung gewesen. Die hat das dritte Teil des Landes verdeckt. Ein dritter Teil des Landes in Pakistan war von Wasser bedeckt. Eine furchtbare Katastrophe. Die Menschen, wo diese ganze Überflutung war, haben alles verloren. Wir bleiben ganz ruhig, nicht? Waldbrände. Hin und wieder. In Chile ist im letzten Monat ein Waldbrand entstanden. Der ist so gewaltig, dass man sagt, das, was im ganzen Jahr an Waldbränden dort war, das ist jetzt in einem Monat geschehen. Pestilenz. Ich könnte vieles, vieles erzählen von diesem Covid-19. Denn ich bin an diesem Covid-19 selbst fast gestorben. Der Herr hat mir Gnade geschenkt. Und ich hab's überlebt. Aber wirklich, mit einem großen Wunder. Die Nieren, die hatten sich völlig abgesagt. Es kam nur noch ganz wenig und lauter Blut. Und dann wusste ich habe noch vielleicht 2 Tage zu leben. Und dann habe ich gebetet. Da habe ich gesagt, Herr, wenn du mich noch brauchst und wenn du willst, kannst du mich heilen. Das war gegen 12 Uhr mittags, als ich so gebetet habe. Um 2 Uhr habe ich gemerkt, da tut sich was. Und dann habe ich gemerkt, da kommt Blut und Urin halbe halbe. Und von 2 Uhr bis 10 Uhr abends kamen 800 Milliliter des reinsten Urins. Das war ein echtes Wunder. Das konnten die Ärzte nicht verstehen. Und ich habe keine Medikamente genommen. Keine. Der Herr hat mich geheilt. Und so macht er das. Mein Schwager, 50 Jahre alt, ein gewaltiger Mann, ist in kürzester Zeit gestorben. 15 Kinder hinterlassen. Krieg. Von Krieg sprach der Herr Jesus. Wir haben alle so gedacht, als dieses Jahrhundert angefangen hat. Die Welt hat aufgeklärte Menschen. Alle wissen, dass heutzutage ein Krieg verheerend ist und kann dazu führen, dass der größte Teil der Menschheit ausgelöscht wird. Und scheinbar nichts gelernt. Wir haben so einen furchtbaren Krieg und verschiedene Kriege in der Welt heute toben. So viele Menschen verlieren ihr Leben, vergießen Blut. Und wer gibt Acht? Scheinbar gibt keiner Acht darauf. Und jetzt möchte ich noch als Letztes das Erdbeben erwähnen. Überall in der Welt geschehen Erdbeben. Und die Erdbeben sind in der letzten Zeit um das 20-fache angestiegen. Um das 20-fache. Geben wir darauf Obacht? Solange es uns selbst nicht betrifft, geben wir keine Obacht. In Offenbarung, Kapitel 9, von Vers 18 bis 21, möchte ich lesen. Von diesen drei Plagen waren getötet der dritte Teil der Menschen, von dem Feuer und Rauch und Schwefel, der aus ihrem Munde ging, denn ihre Macht war in ihrem Munde und ihre Schwänze waren den Schlangen gleich und hatten Häupter und mit denselben taten sie Schaden. Und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, taten nicht Buße für die Werke ihrer Hände, da sie nicht anbeteten die Teufel und goldenen, silbernen, ehernen, steinernen und hölzernen Götzen, welche weder sehen noch hören noch wandeln können. Und taten auch nicht Buße für ihre Morde, Zauberei, Hurerei und Dieberei. Schaut mal, es kommt noch schlimmer, als es jetzt ist. Es kommt noch viel schlimmer. Und die Menschen tun nicht Buße. Sie beten Gott nicht an. Sie geben ihm nicht die Ehre. Und ich dachte so, Als diese Pandemie begann und wir den ersten Tag, wo das angefangen hatte, waren in Lippstadt. Ne? In Lippstadt haben wir einen Gottesdienst gestaltet. Und als wir den Gottesdienst da gestaltet haben, dann waren wir noch so schön beisammen und dann hat der Älteste der Gemeinde gesagt, wir sind wohl das letzte Mal zusammen. Ja, und so war es. Wie lange hat es gedauert, bis wir wieder so zusammen sein können, wie wir es heute sind? Ich hatte so eine Sehnsucht danach, Der Chor sang nicht. Wenn's Abendmahl gab, dann wurde das so grüppchenweise geplant. Ich habe gewartet auf die ganze Gemeinde. Und als wir dann endlich das hatten, das hat in mir eine unwahrscheinliche Freude ausgelöst. Und heute sind wir beisammen. Heute dürfen wir. Vergessen wir es nicht, wie es war. Das kann wiederkommen. Und wisst ihr, ich habe das gemerkt. Ich habe das beobachtet. Es wird nicht besser. Es wird anders, aber schlechter. Wir gehen dem Ende zu. Und wir haben nicht großartig was zu erwarten. Deswegen ist das so wichtig, dass wir alle bereit sind, wenn der Herr Jesus kommen wird. Und er wird kommen, bevor die große Trübsal beginnen wird. Und all diejenigen, die bereit sind, die werden mit ihm in den Himmel gehen, in die Heimat. Das sollten wir beherzigen. Da gibt es jetzt nicht mehr Zeit zu verstreichen, nicht leichtsinnig sein, sondern vielmehr es beherzigen, klären den Stand, wo ich stehe, alles in Ordnung bringen und in der Erwartung leben. Wie ich schon gesagt habe, wenn jemand Unruhe hat in seinem Herzen, einen Sturm, das kann sich heute ändern. Der Herr Jesus macht das schlagartig. Und dann kommt eine große Stille. Wer dieses erleben möchte, der darf heute zu dem Herrn kommen. Amen. Lasst uns noch beten. Wenn jemand noch beten möchte, bitteschön. Und wenn jemand möchte, der kann zurückbleiben. Stehen wir auf zum Gebet.